Der Herr ist auferstanden. Ich lese aus Jesaja 25, die Verse 6 bis 9. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ein Glaube ohne Hoffnung auf ein ewiges Leben ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Manche Religionskritiker sprechen besonders abfällig von dem ewigen Leben, denn sie attackieren damit das Herz deiner Heilsgewissheit. Sollst du doch glauben, was du willst, nur nicht die Hoffnung auf ein ewiges Leben haben, auf eine Heimkehr zum himmlischen Vater, dann hat man dir eigentlich schon fast alles genommen. Du darfst deinen Glauben hinterfragen und prüfen, was glaubwürdig ist und was nicht. Und das wirst du des Öfteren tun, vielleicht auch in diesen Tagen, Zweifel haben und fragen an das Leben nach dem Tod. Das darfst du und das ist gut. Und Fragen stellen wollen wir auch heute. Darum lass uns das hier in der Kirche tun, wo wir uns im Namen Gottes treffen und Fragen nach dem ewigen Leben stellen. In den letzten Tagen und Wochen haben wir uns eingehend mit der Passion Christi beschäftigt. Gestern haben wir die Auferstehung Christi gefeiert, als Grund unserer Hoffnung auf das ewige Leben. Damit wir uns auch das ewige Leben konzentrieren und nicht immer betonen, ich werde mich jetzt auf das ewige Leben beziehen und nicht die ganze Zeit betonen, dass Christus für uns gestorben ist, damit wir zum ewigen Leben bekommen. Das ist gesetzt, dürfen Sie jetzt immer mitdenken. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ist nämlich nicht bloß ein Aspekt unseres Glaubens. Nicht einfach nur eine freundliche Zugabe, sondern der Eckstein des Glaubens. Dafür ist Jesus gestorben und dafür von den Toten wieder auferweckt worden, damit du das ewige Leben hast. Und heute schauen wir darauf, was die Bibel über das ewige Leben sagt, was das für eine Hoffnung ist, die uns gegeben ist. Denn eine Kritik an der Hoffnung besteht darin, dass wir ja nichts über das ewige Leben sagen könnten und alles reine Spekulation ist. Und damit du keiner reinen Spekulation ausgeliefert bist und nicht irgendwelchen schwärmerischen Gedanken oder Philosophien nachhängen musst, gibt es die Bibel. Sie zeigt dir, was du zum Heil brauchst und gibt viele unterschiedliche Bilder dafür, wie das ewige Leben aussieht. Die weltweite Christenheit hofft, auch wenn es hier und da mal kleinere Unterschiede ist, mit einer Hoffnung auf das Leben nach dem Tod. Nicht einfach nur viele verschiedene Spekulationen. Wir ziehen aus der Heiligen Schrift unsere Hoffnung und das wohl dosiert und kontrolliert. Denn in ihr finden wir Diskussionen zu den wichtigsten Fragen, wie das ewige Leben denn aussehen könnte. Und es werden verschiedene Bilder gegeben, die uns schon hier eine Möglichkeit geben, einen Anhaltspunkt zu bekommen, worauf wir uns freuen, wenn wir an ein Leben nach dem Tod denken. Eine Attacke auf das ewige Leben lässt sich so zusammenfassen. Den Glauben an das ewige Leben gibt es nur, damit man weniger Angst vor dem Tod hat. Hinter diesem Satz steckt eine ganz perfide Strategie. Weil die Hoffnung gut tut, darum sei sie nicht wahr. Weil der Glaube hilft, müsse man ihn ablegen. Weil er schön ist, muss er weg. Diese Attacke versucht dich bei inneren und dunklen Zweifeln anzupacken, nämlich bei deinem Selbstwertgefühl. Die perfide Strategie liegt nämlich darin, dass sie dich dazu verleiten soll, zu glauben, dass etwas, das dir gut tut, dir hilft und auch noch schön ist, nicht zusteht. Das ist Selbstverletzung auf hohem Niveau, getarnt im Kleid intellektueller Reflexion und verführerisch, weil sie behauptet, dass du stark genug wärst, ohne Hoffnung sterben zu können. Dich auf dich selber zu verlassen, statt auf Jesus zu vertrauen, und darin auf Jesus zu vertrauen, steckt ja auch die Kraft deiner Liebe. Denn Hoffnung gibt Kraft und für die Liebe braucht man Kraft. Hinter dem Wunsch, dass du ohne Hoffnung sterben sollst, steht wohl kaum der Wunsch eines guten Freundes, sondern eines Feindes. Und davon lass dich, lieber Bruder, liebe Schwester, nicht verwirren. Auch Gedanken können wirkliche Feinde sein. Auch Gedanken können wahre Freunde sein. Jeder, der schon einmal mit seinen Gedanken kämpfen musste, weiß das. Und ja, die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod soll dir eine Kraftwelle für seine Liebe sein. Deswegen gehe ich jetzt ein paar Bilder durch, die die Bibel uns gibt. Eben habe ich schon vom Festmahl gelesen. An einer anderen Stelle spricht die Bibel von einer Hochzeit, einer großen Gemeinschaft, gutes Essen, gute Laune und Wiedersehen nach langer Zeit. Die Stimmung ist gut und das sind Dinge, die du kennst. Jesus mochte Wein und der steht in der Bibel für die Lebensfreude. Nach dem letzten Abendmahl sagt er, dass er nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis er wieder mit seinen Jüngern trinken werde im Reich seines Vaters. Das Reich Gottes beschreibt Jesus hier also etwa wie eine Weinprobe. Einfach Freude pur. Und daran knüpft die Bibel an. Alles, was dein Leben schwer macht, Schicksalsschläge, die Härten deines Lebens, Tränen und die Trauer, die werden nicht mehr sein. Du wirst von Gott persönlich getröstet und hast von Grund auf Grund zu jubeln. Ich lese nochmal die Verse 7 bis 9. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen. Die Hülle meint einen Trauerschleier, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke meint das Leichentuch, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Und er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Diese Hoffnung steht immer wieder in der Bibel, dass der Tod verschlungen wird. Und nachdem er deinen Tod ins ewige Leben verwandelt hat, verwandelt er deine Trauer in Jubel. Und du wirst selber von Gott getröstet. Gott selber tröstet dich. Trösten ist so wichtig, dass Gott es selber tut. Dass er deine Tränen auffängt, so wichtig sind sie ihm, dass er sie persönlich auffängt und abwischt. Hier auf der Erde ist Mangel, tatsächlicher oder ausgedachter Mangel, Grund für Leiden. Im Himmel wird es weder diesen noch jenen Mangel geben, vielmehr Überfluss, denn Gott ist da. Es wird genug Platz für alle geben. Jeder wird seinen Platz bei Gott haben. So sagt es Jesus im Bildwort. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich zu euch gesagt, ich gehe hin, die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Genug von allem, Platz für jeden. Es wird keinen Neid, keine Eifersucht geben, noch Betrug, noch sonst ein Übel. Jesus beschreibt das später nochmal so. Er hat in der Diskussion mit Sadduzäern, die meinten, es gebe keine Auferstehung, einige Worte gesagt. Da ging es um den Streit, mit wem denn eine Frau im Himmel zusammen wäre, die mehrfach verheiratet gewesen wäre, eine mehrfache Witwe, von der die Ehemänner immer wieder gestorben sind. Wem würde diese Frau nun im Himmel gehören? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Abraham, Isaak und Jakob leben, und in der Ehe ist man, bis dass der Tod euch scheide. Im Himmel warten keine eifersüchtigen Ehepartner. Niemand, der dir dein Glück auf Erden nicht gönnt. Die Ehe macht hier auf Erden Sinn. Eifersucht und der Wunsch, einen treuen Partner zu haben, sind hier auf der Erde im richtigen Maß, an ihrem richtigen Platz. Im Himmel nicht. Und dass wir sein werden wie die Engel, heißt auch, dass alles, was uns von Gott noch trennt, dann weg ist. Gott befreit uns von aller Sünde, von Kleinherzigkeit und Gleichgültigkeit. Jesus nennt den Himmel auch das Paradies. Also so wie am Anfang der Schöpfung das Zusammensein mit Gott sein sollte. Bei der Kreuzigung zum Verbrecher neben ihm sagt er noch: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und auch im Paradies gab es keinen Mangel, aber einen schönen Garten. Und ursprünglich keine Sünde, und Gott war da. Und Adam und Eva durften von allem essen. Von allem, auch vom Baum des Lebens. Die Trennung kam erst, als sie vom Baum des Bösen aßen, also vom Baum der Erkenntnis des Bösen. Anfang und Ende der Schöpfung kommen zusammen. Noch viele andere Bilder hat die Bibel für das ewige Leben. Ich fasse ein paar zusammen, die ich eben ausgewählt habe. Das Zusammenwohnen mit genug Platz für alle. Ein Wiedersehen nach langer Zeit. Das Festmahl oder das Hochzeitsfest. Ganz unbeschwert im Garten sein und Gott kommt vorbei. Dass Jesus dich umarmt, Gott dich tröstet und ihr jubelt. Und wie wunderschön muss es sein, den dreieinigen Gott endlich zu sehen und zu staunen, wie herrlich er ist, wie gigantisch und gleichzeitig wie nah und liebevoll, der Schöpfer aller Dinge. Ein Vergleich aus der Bibel, wie das ewige Leben, das Leben ohne Trennung von Gott wohl sein könnte, möchte ich noch nennen. Der himmlische Chor. Was gibt es in einem Chor, das so toll ist, dass die Bibel von himmlischen Chören spricht? Was sind Momente, die etwas von Gottes Gegenwart durchscheinen lassen, bei allem, was bei einem Chor hier auf der Erde auch allzu menschlich sein kann? Der Chor kann immer größer werden und dabei wird er immer herrlicher. So wie immer mehr Menschen in den Himmel kommen können. Die Melodie, den Rhythmus, das Lied, das den ganzen Chor erfüllt, ihn zusammenhält, der Grund ist, warum der Chor zusammenkommt und der Grund für die Freude im Chor ist. Das sind Ähnlichkeiten zwischen dem himmlischen Chor und dem, was bei unseren Chören schon durchschimmert. Gott ist der Herr des Lebens und des Todes. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern Gott. Und er schenkt ewiges Leben und Freude. Von der singen wir jetzt gleich und nehmen damit einen kleinen Ausblick wie es dann sein wird, wenn wir ungebrochene Gemeinschaft mit ihm haben werden und in seiner Gegenwart sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.